Von Herzen willkommen zu Raumwunder Yoga, der Podcast, dein Podcast rund um die Themen Authentizität, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Balance. Wir sprechen hier über all die Themen, die wir auf und außerhalb der Matte erleben, mit einer ordentlichen Portion Humor und Lebensrealität widmen wir uns Yoga, Meditation, Pranayama und all dem, was in unserem Leben sonst noch so geschieht. Ich bin Kathi, Gründerin von Raumwunder Yoga und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, von Herzen willkommen, vielleicht auch willkommen zurück. Eine neue Podcast-Folge im Raumwunder Yoga Podcast. Ich bin Kathi und ich möchte heute mit euch darüber reden, inwiefern Label in der Yoga-Praxis, im Yoga-Unterricht Sinn ergeben. Und mit Label meine ich dir Einstufung oder Klassenbeschreibungen und Unterteilung in Anfänger, Intermediate und Fortgeschritten. Ich habe in letzter Zeit immer wieder durch mein eigenes Studio die Erfahrung machen dürfen, dass diese Level einerseits nützlich sind und andererseits etwas sind, was die Schülerinnen und Schüler verunsichern und nicht wirklich dazu beitragen, dass sie sich selber einschätzen können oder irgendwo zuordnen können oder wollen. Und deswegen würde ich dich heute gerne mitnehmen in mein neues Denkfeld, was ich gerade aufgemacht habe oder was ich gerade noch am Entwickeln bin. Und deswegen ist die Folge super für dich, wenn du selber Yogalehrerin oder Yogalehrer bist, aber auch für dich als Schülerin und Schüler. Denn schließlich steht ihr oft vor der Entscheidung, warte mal, welche Klasse besuche ich eigentlich? Und ihr nutzt vielleicht auch, um eure Klassen zu buchen, das Buchungstool Eversports oder eine App, in der dann in der Klassenbeschreibung etwas über das Level drinsteht. Und das kann uns einerseits eine Orientierung geben und eine Orientierungshilfe ist immer gut und andererseits kann es uns aber auch total verunsichern und es kann sein, dass wir in der Klasse landen, in die wir vielleicht eigentlich gar nicht so wirklich reinpassen von unserer aktuellen Konstitution, von unserer aktuellen Voraussetzung, die wir mitbringen. Und deswegen ist das hier heute eine Einladung für dich, bestimmte Kategorien mal zu hinterfragen, aufzubrechen und da auch einfach vielleicht eine neue Denkrichtung zu etablieren. Und zwar gibt es ganz häufig in den Apps, wie gesagt, mit denen wir buchen, die Möglichkeit, auch für mich im Backend anzugeben, für wen ist eigentlich die Klasse? Ist das eine Klasse für Anfänger? Ist das eine krasse Klasse, die super fortgeschritten ist? Und das kann ich natürlich auch in meiner Stundenbeschreibung auf meiner Homepage angeben. Und in letzter Zeit habe ich mich immer mehr dagegen gewehrt, zu sagen, das ist eine Anfängerklasse oder das ist eine fortgeschrittene Klasse. Warum? Weil zum Beispiel eine Person, die in Spagat kann, vielleicht denken würde, hey, ich bin in der Anfängerklasse nicht gut aufgehoben. Und eine Person, die noch nie beim Yoga war, denken würde, Intermediate, vielleicht fortgeschritten, auf keinen Fall. Und das ist einfach ein Trugschluss, denn weil wir bestimmte Sachen können oder nicht können, heißt das nicht, dass wir automatisch nur in einer Kategorie gut aufgehoben sind. Ganz im Gegenteil. Ja, in einer Klasse, die zum Beispiel für Anfänger ausgeschrieben ist, das war bei mir immer das Basis-Yoga, die kann natürlich auch für Geübte gut sein, weil wir im Basis-Yoga wirklich uns, wie der Wortbegriff schon ausdrückt oder verrät, die Basis angeschaut haben. Das bedeutet, wir haben wirklich mal ganz explizit auf die Füße geachtet, auf unsere Wurzeln, wir haben auf die Ausrichtung geachtet und sind mit mehr Ruhe und weniger Ablenkung in die Praxis gestartet. Bedeutet, wir haben zum Beispiel keine Musik gehört. Wir haben keine Asanas super komplex aufgebaut, sondern haben den, wie ich finde, leichtesten Weg gefunden, um in die Asana reinzukommen. Verschiedene Wege trotzdem angeboten, um in der Asana zu bleiben. Hilfsmittel sind kein Zeichen für eine Anfängerklasse, ganz im Gegenteil. Hilfsmittel sind etwas Wundervolles, was uns den Boden näher bringt, was uns die Arme näher bringt oder die Arme verlängert. was uns ja einfach unterstützt in der Praxis. Und deswegen weiß ich mittlerweile, dass diese Einschätzung, Hilfsmittel und Props in der Yoga-Praxis sind, was für Anfänger, eine reine Ego-Geschichte sind. Und das kann ich auch einfach so sagen, weil ich selber früher immer nicht mit Blöcken praktizieren wollte, weil ich dachte, das ist was für Anfänger. Und das war aber einfach nur Ego gesteuert, denn vor allem auch nach meiner Yoga-Therapie-Ausbildung weiß ich, wie unfassbar sinnvoll Hilfsmittel in der Yoga-Praxis sind. Und zum Beispiel auch im Iyengar-Yoga, eine bestimmte Richtung im Yoga, eine bestimmte Schule von dem Yogameister BKS Iyengar entwickelt, wird nahezu nur mit Hilfsmitteln gearbeitet. Und Iyengar hat die komplexesten Asanas vorgeführt und gemacht. Und er hat immer auch Hilfsmittel benutzt. Also in Anfängerklassen oder Klassen, die für Anfänger explizit ausgeschrieben sind, können auch Geübte und auch Yogalehrerinnen und Lehrer gut aufgehoben sein, weil wir weniger Komplexität in die Asanas legen und wirklich die Asana so runterbrechen, dass sie erstmal für jeden Körper und für jedes System machbar wird. Ja? Und das ist natürlich auch super zu erfahren, gerade wenn ich selber Lehrerin oder Lehrer bin, zu wissen, ah, okay, so kann ich die Asana zum Beispiel runterbrechen. Und dann, ähnlich wie in der Yoga-Therapie, sieht ein Parshva Konasana, der seitliche Winkel, vielleicht gar nicht mehr sofort aus wie ein Parshva. Aber die Grundidee, dass ich eine schöne Rotation in der Hüfte habe, dass ich eine stabile, schöne Linie habe im hinteren Fuß und dass ich lerne, meine Körpermitte hier zu aktivieren, das ist trotzdem in dieser Asana gegeben, auch wenn sie mit Hilfsmitteln ausgeführt wird und vielleicht nicht aussieht wie eine Lehrbuch-Asana. Also auch da nochmal so ein bisschen der Hinweis, weg von der Form. Die Form ist oft etwas, was uns trennt. Wenn wir denken, ein Parshva Konasana muss aussehen wie im Lehrbuch, sonst ist es kein Parshva Konasana, wird die Praxis sehr exklusiv, weil es viele Menschen gibt, gerade in der heutigen Gesellschaft, die diese Form von Asana gar nicht ausführen können. Ja, und wenn ich die Asana also runterbreche und sie damit zugänglicher mache, dann ist das etwas, was auch für geübte Menschen Sinn ergibt. Also, das ist schon mal der erste Punkt. In sogenannten Anfängerklassen ist jeder Yogi und jede Yogini gut aufgehoben. Außerdem ist es ja auch so, dass die Yoga-Praxis mehr ist als Yoga-Asana, auch in einem Yoga-Studio. In einem Yoga-Studio ist es für mich oder meines Erachtens wichtig und die Yoga-Studios, die ich gerne besuche, dass nicht nur Yoga-Asana praktiziert wird, sondern eben auch ja, Pratyahara, der Rückzug der Sinne, Dhyana, Meditation, also sich da auch zu vertiefen und vielleicht auch eine gewisse Form von Bhakti-Yoga durch gemeinsames Chanten und Pranayama. Und das bedeutet, nur weil vielleicht wir äußerlich erstmal vorverurteilen, wenn zum Beispiel eine Person kommt, die jetzt mehrgewichtig ist, zu sagen, oh ja, komm in die Anfängerklasse. Das finde ich zu einfach gedacht, das finde ich zu sehr in Schubladen gedacht. Es kann zum Beispiel sein, dass dieser Geist von dieser Person schon sehr fortgeschritten ist und auch die Person im Bhakti-Yoga schon sehr fortgeschritten ist und dass sie deswegen auch in einer sogenannten fortgeschrittenen Klasse gut aufgehoben ist, auch wenn Yoga-Asana dort dann komplexer wird und wir auf diesen Schüler oder diese Schülerin dann nochmal besonders Acht geben und schauen, dass sie in der Praxis nicht verloren geht und da mitkommt gut für sich. Außerdem finde ich, dass auch Menschen, die sehr viel Muskelmasse haben, in Anfängerklassen gut aufgehoben sind und auch sehr flexible Menschen. Vielleicht würde ich denken, hey, ich kann einen Spagat oder ich kann irgendwie das Rad, ich kann super krasse Rückbeugen, ich brauche nicht in eine Anfängerklasse. Aber genau diese Menschen möchte ich einladen, in eine Anfängerklasse zu gehen, weil diese Menschen lernen dürfen, sich nicht nur auf ihre Flexibilität zu verlassen und in ihren Bändern drin zu hängen, sondern sich auch muskulär abzusichern in der Asana. Und ich weiß, ich habe gesagt, oh, machen diese Labels überhaupt Sinn, Anfängerklasse? Dann lass uns doch davon sprechen, dass diese Menschen in Klassen kommen dürfen, die weniger komplexe Asanas anbieten. Ja, es ist wichtig zu erfahren und zu spüren, wie ich in einem herabschauenden Hund mich muskulär absichern kann und dort nicht drin hänge im fast schon Hohlkreuz mit der Stirn am Boden klebend und meine Arme total durchhängen und ich super bendy bin. Gerade diese Menschen dürfen in Klassen kommen, in denen die Asanas weniger komplex sind und dafür aber wir besser üben können, weil wir nicht so viele Baustellen haben, auf die wir gleichzeitig achten in der Asana, wie wir uns muskulär absichern. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, das so ein bisschen reingeschoben schon mal oder so als kleine Sneak Peek. Ich finde es unheimlich sinnvoll, von Komplexitätsgraden zu sprechen in der Yoga-Praxis. Ich finde es schöner zu sagen, okay, in Klassen, die andere vielleicht als fortgeschritten bezeichnen würde, die würde ich als komplexer beschreiben. Zum Beispiel unterrichte ich einen Music Flow, das ist eine Art Freestyle Vinyasa, wo wir auf schon auch laute Musik praktizieren und wie so eine Art Choreografie einüben, einen choreografierten Flow, auf den wir am Ende der Stunde 2 bis 3 Mal auf ein passendes Lied flowen. Und das ist natürlich so, dass diese Stunde komplexer ist, weil wir a. die Ablenkung durch die Musik haben, b. wir nicht in die Ausrichtung der Asanas gehen. Dementsprechend sollte man in dieser Klasse schon wissen, wie ein Trikonasana aussieht, wie ein Ardha Chandrasana aussieht, wie ein heraufschauender Hund aussieht. All das müssen wir in dieser Klasse schon wissen, weil ich im Fluss des Vinyasas und mit der Musik das nicht alles noch erklären kann. Und deswegen ist das eine Asana oder eine Asana-Stunde, die komplexer ist. Ja, durch Musik, durchfließend in der Praxis zu sein und auch durch Asanas, die tatsächlich auch komplexer sind, weil ich da mehr Baustellen habe, auf die ich achten darf und sollte in der Asana. Und was ist jetzt zum Beispiel mit Menschen, die eine super krasse Körperspannung haben und viele Muskeln haben, ja, auch die sind in einer Klasse aufgehoben, die weniger komplex ist. Denn so wie die sehr flexiblen Menschen lernen dürfen, sich muskulär abzusichern, können die sehr muskulär und kraftvoll agierenden und sich ausdrückenden durch Körpersprache Menschen in einer Klasse gut aufgehoben sein, die wir als Anfängerklasse oder weniger komplex bezeichnen würden, weil ich da diesen Menschen ja näher bringen kann, weicher zu werden, etwas mehr loszulassen, ein bisschen mehr in die Flexibilität zu kommen. Ja, Stiram Sukham Asanam. Eine Asana sollte stabil und leicht bzw. frei und ja offen zugleich sein. Ja, davon wird gesprochen in den Yoga-Sutren des Patanjali. Also da möchte ich einfach mit diesen klassischen Stereotypen ein wenig aufbrechen. Außerdem weiß ich, dass es vielen Schülern schwerfällt, sich selbst einzuschätzen. Ja, nur weil ich noch nie in einer Yoga-Asana-Klasse war, heißt das nicht, dass ich nicht doch schon in der Klasse gut aufgehoben bin, die etwas komplexere Asanas sich anschaut. Ja, und deswegen auch da immer meine Einladung, ich hatte gerade gestern wieder das Gespräch mit einer Schülerin, zu sagen, probier doch verschiedene Klassen aus. Eine Klasse geht zwischen 60 und 90 Minuten. Wenn du in der Klasse merkst, das ist mir zu komplex, ich fühle mich hier noch nicht gut aufgehoben, dann besuchst du diese Klasse vorerst nicht mehr. Und gehst in eine Klasse, wo du mit dem Komplexitätsgrad und auch mit dem Drumherum, und damit meine ich zum Beispiel auch Musik, die im Hintergrund spielt, oder Atemtechniken, die noch mit angeboten werden, wo du damit gut umgehen kannst, wo du gefordert wirst, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit findest, ja, dich runterzufahren, Körper, Geist und Seele mal deckungsgleich in einen Raum zu bringen und deinen Körper nutzen kannst als Instrument, um einzutauchen in die Praxis. Und nicht die ganze Zeit nur denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wieder total in deinem Kopf bist. Ja, deswegen, ich lade euch immer ein, euch verschiedene Klassen anzuschauen und eher von Komplexitätsgraden zu sprechen, auch als lehrende Person. Ja, ich finde es schön zu sagen, hey, komm doch mal in mein Medical Vinyasa. Da sind die Asanas weniger komplex als in der Vinyasa-Klasse am Dienstag. Wir haben etwas mehr Zeit, hier die Asana aufzubauen, auch aus yogatherapeutischer Sicht aufzubauen. Das heißt, wir nutzen viele Hilfsmittel und brechen die Asana so runter, dass sie für jeden Körper und für jede Konstitution machbar wird. Ja, und dann kann ich trotzdem immer noch Schüler und Schülerinnen in die Selbstverantwortung holen, ja, und sagen, hey, schau es dir selber mal an, spür rein. Ich gehe gerne mit dir nach der Klasse in den Austausch, gebe dir Feedback und du gibst mir Feedback, wie das für dich war. Und dann können wir schauen, ob diese Klasse etwas für dich ist. Ja, aber nicht einfach, okay, du warst noch nie beim Yoga, Schublade Anfänger auf und zu. Oder ich sehe eine Person, denke, oh, sie ist schmal, sie sieht irgendwie gelenkig aus, super, fortgeschrittene Klasse. Ja, das finde ich irgendwie zu leicht gedacht. Ich kenne Menschen, die sind älter als ich und vielleicht haben die auch mehr Gewicht und die sind trotzdem in der Yoga-Asana-Praxis viel fortgeschrittener als ich. Und wenn wir, glaube ich, zu zweit vor jemandem stehen würden, dann würden alleine nur durch mein physisches Auftreten viele denken, ah, die junge Sportliche kommt in die fortgeschrittene Klasse und die Ältere, die vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat, die stecken wir in eine Anfängerklasse oder in eine Hormon-Yoga-Klasse. Also ich möchte euch einfach dazu einladen, nicht so in Stereotypen zu denken und zu überlegen, inwiefern diese Label Sinn machen. Und ja, bei mir steht auch noch auf der Homepage alle Level willkommen, ohne Vorkenntnisse, fortgeschrittenen Klasse. Und ich bin langsam dabei, das umzustellen und mir eben neue Systeme zu überlegen. Und wie gesagt, da ist für mich etwas, was gut funktioniert, von Komplexitätsgraden zu sprechen. Und nicht einfach diese Schubladen aufzumachen. Es ist wirklich schwer für Schüler, sich einzuschätzen, zu sagen, hey, in welche Klasse kann ich eigentlich kommen? Weil was denkt denn jemand, der noch nie beim Yoga war, was eine Intermediate-Klasse ist? Also erstmal, was soll das Wort überhaupt bedeuten? Und du bist also nicht mehr richtig Anfänger, aber du bist auch noch nicht richtig gut. Oder was soll das denn heißen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das schürt mehr Unsicherheit, als wenn wir ja, von Komplexitätsgraden sprechen. Und deswegen finde ich es einfach schön, da in den Austausch zu gehen mit den Schülern. Denn auch ja, dieses von oben einteilen, du kommst in die Anfängerklasse, das hat sowas, ja, sowas aus so einem alten Schulsystem irgendwie, was längst mal überholt werden sollte. Und ich finde es einfach schön, vielleicht sogar auch mit verschiedenen Symbolen zu arbeiten, zu sagen, okay, in dieser Klasse, da ist der Komplexitätsgrad bei einer, keine Ahnung, bei 0 von 5, bei einer 4, wir hören Musik, ja, nein, ne? Und da einfach so ein bisschen die Schüler schon mal abzuholen und das ist so meine Aufgabe, an der ich jetzt gerade so sitze und tüftle und ich habe natürlich auch noch nicht alle Antworten und es ist ein Prozess und ich kann auf der Buchungsplattform, mit der ich arbeite, wirklich auch nur Level angeben, keine Komplexitätsgrade. Und auch da könnte man natürlich wieder sagen, ja, was ist jetzt Komplexitätsgrad 3 von 5? Na, das wäre ja so ein Intermediate, nicht mehr wirklich unkomplex, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber auch noch nicht wirklich komplex. Also deswegen, ich würde immer die Schüler einladen, sich die Klassen anzuschauen. Und wenn jemand noch nie da gewesen ist, dann lade ich diese Person natürlich nicht sofort zu einem Music Flow ein. Da würde ich vielleicht erstmal in den Austausch gehen. Okay, hast du schon mal Yoga mit Musik gemacht? Weißt du, was ein Vinyasa ist? Kannst du selbstständig durch einen Sonnengruß fließen? Kennst du die Namen einiger Asanas? Um dann einfach einzuschätzen, in welcher Klasse fühlt die Person sich wohl? Denn es ist natürlich auch so, dass uns das super schnell frusten kann, dass wir uns vorkommen wie so richtige Loser, wenn wir nicht wissen, wenn wir in der Klasse sind, was ist ein Trikonasana, was ist ein Parshvakonasana, was ist ein Virabhadrasana 1 oder 2, ja, was ist ein Paschimottanasana, Marichi-Asana, und die denken einfach sich nur, oh Gott, was ist das, ich komme nicht mit. Ja, natürlich, die ganzen Sanskrit-Begriffe, die lernen wir nach und nach. Die müssen wir nicht sofort können, und ich bin auch wirklich ein Fan davon, beide Begriffe anzubieten. Also die deutschen Begriffe und die Sanskrit-Begriffe. Denn das macht es auch wieder zugänglicher und weniger exklusiv. Du darfst in meine Yoga-Klassen kommen, auch wenn du nicht die Sanskrit-Begriffe von einzelnen Asanas kennst. Du wirst sie aber irgendwann kennenlernen, zwangsläufig, wenn du immer wieder in meine Klassen kommst. Ja? Also brecht eure Klasse einfach so ein bisschen auf, macht sie ein bisschen zugänglicher, dann wird auch das Yoga irgendwie interessanter und zugänglicher, wird weniger exklusiv, und wir räumen so ein bisschen mit Stigmata auf und mit Stereotypen, und die Stereotypen sind auch immer wieder, oder die Stigmata, ich kann nicht zum Yoga, ich bin nicht gelenkig genug, ne, sowas hört man ja so oft. Nein, das hört man nicht. Man hört, ich bin nicht flexibel genug. Genau. Und dann ist meine Antwort immer, ja, Flexibilität beginnt im Kopf. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte dich gar nicht in den Spagat bringen. Es geht hier gar nicht um Flexibilität. Mir geht es vor allem um die Mobilität in der Yoga-Praxis. Um die Mobilität und die Kraft. Und ich denke, dass die Flexibilität dann damit einhergeht. Ja, aber wenn ich mobil bin, also eine Beweglichkeit im Bewegungsradius in den Gelenken habe und auch stark bin, körperlich mich also muskulär absichern kann, dann kann ich auch ein Stück weit in die Flexibilität eintauchen. Das heißt, so dieses Bild von einer Person, die in Spagat kann oder in einer super krassen Rückbeuge ist oder in irgendeiner gebundenen Variante, so das ist nicht sofort Yoga, und das ist auch kein fortgeschrittenes Yoga. Ja, du kannst nicht erst in eine fortgeschrittenen Klasse, in Anführungsstrichen, gehen, wenn du diese komplexen Asana kannst. Weil für mich ist auch ein guter Lehrer jemand oder eine gute Lehrerin, die diese Komplexität in den Asanas herunterbricht. Das ist so klassisches Wave Sequencing, dass wir uns eine Peak Pose überlegen und die so runterbrechen, dass wir in kleineren Wellen davor den Körper quasi Schritt für Schritt auf die Peak Pose vorbereiten. Aber dass ich trotzdem auch Asanas anbieten kann, die etwas niedrigschwelliger sind, sodass jemand, der eigentlich alle Asanas, die die Vorstufe sind, der Peak Pose mitpraktizieren kann, und dann aber in der Peak Pose ich für die Person vielleicht nochmal eine Variante habe oder ich 1 bis 2 Varianten anbieten kann, generell. Weil wenn jetzt jemand 4 Wellen mitmachen kann, aber die Zielasana für ihn noch nicht zugänglich ist oder für sie, dann kann die Person trotzdem in diese Klasse kommen, auch wenn die Zielasana sehr komplex ist. Dann kann ich doch einfach 2 Varianten der Zielasana anbieten, ja? Weil ich kann eine Klasse machen, in der wir den Handstand vorbereiten, in denen ich also schaue, dass ich gut mein Gewicht verteilen kann, meine Gelenke stapel, in denen ich so ein bisschen Mut lehre und die ersten Schwünge nach oben mit den Beinen. Das heißt aber nicht, dass nach einer Stunde, indem ich den Handstand perfekt vorbereitet habe, alle den Handstand können. Ja, und auch da dann zu sagen, yes, manche sind hier vielleicht schon im Handstand, du bist gerade noch irgendwie dabei, deine Beine wenigstens schon mal 2 Sekunden in der Luft zu haben, super. Ja, und dann ist das auch in Ordnung. Und dann heißt das nicht, dass du nie wieder in diese Klasse kommen kannst, in diese, Anführungsstriche, fortgeschrittene Klasse. Also fangt da gerne an, so ein bisschen das runterzubrechen und euch zu überlegen, wie ihr kommuniziert mit euren Schülern. Ja, sodass das nicht etwas so sehr Dogmatisches oder sowas Lehrerhaftes, Hierarchisches von oben herab, du musst in die Anfängerklasse, das kann sehr frusten. Und gleichzeitig möchte ich euch dazu einladen, wenn Menschen vor euch stehen und mit euch sprechen, sie nicht anhand ihrer Körperform einzuschätzen. Denn ich sag euch, wir liegen da sehr, sehr oft falsch. Wir tendieren dazu, über das Schönheitsideal, was in unserer Gesellschaft gelehrt wird, zu denken, dass ja die Yoga-Praxis für weiße, gesunde Körper zwischen 20 und 40 gedacht ist und alles, was abseits von irgendeiner Norm liegt, die sich übrigens dauernd ändert. Deswegen finde ich auch das oder diesen Begriff Norm schön schwer, weil die Norm ändert sich. Mal soll der Po groß, mal soll er klein sein, mal soll die Brust groß, mal soll sie klein sein, mal ist es eine Westentaille, dann ist es eine andere Taille. Aber es gibt trotzdem so ein über uns allen schwebenden Schönheitsidealanspruch, der einfach in unserer Kultur schlank gedacht wird. Und nur weil jetzt jemand Schlankes vor dir steht, heißt das nicht, dass die Person automatisch gut in Yoga Asana ist. Ja? Und nur weil jetzt jemand vor dir steht, der vielleicht irgendeinem bescheuerten Schönheitsideal nicht entspricht, heißt das nicht, dass die Person automatisch schlecht in Yoga Asana ist. Oder was heißt schlecht? In eine Klasse, die weniger komplex ist. Also ladet die Leute einfach ein, sich verschiedene Klassen anzuschauen und beobachtet auch die Schülerinnen und Schüler während der Klasse. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass der Muskeltonus richtig krass ist, dass die sich nicht rein auch mal entspannen können, dass das Gesicht zusammenzieht, dass die Muskeln total am Zittern sind, dass eher eine totale Anspannung herrscht, dann ist das vielleicht zu komplex. Ja? Oder wenn das im Yin-Yoga der Fall wäre, dann braucht diese Person einfach noch mehr Hilfsmittel. Dann bring ihr doch den Boden näher. Ja? Dann lade sie doch ein, hab deine Schüler im Blick. Und wenn du selber keine Yoga-Lehrerin oder Lehrer bist, sondern Schüler, dann für dich nochmal der Aufruf, probier doch verschiedene Sachen aus. Und wenn dir etwas gar nicht gefällt, dann waren das vielleicht 60 Minuten oder wenn du dich wohl nicht gut aufgehoben fühlst, dann weißt du es danach, aber geh da in die Selbstverantwortung und klar kannst du in den Austausch gehen mit den Lehrerinnen und Lehrern der Studioleitung und sagen, hey, wo wäre ich hier eigentlich gut aufgehoben? Aber im Endeffekt auch für dich, probier es für dich aus und dann schau, was dich fordert, was dich fördert, aber gleichzeitig, was dich auch abholt. Ja, sodass die Yoga-Praxis nicht nur zu einem Leistungsgedanken wird, sondern du dich auch einfach mal entspannen darfst. Ja, es geht nicht immer darum, alles perfekt energetisch und anatomisch zu verstehen, sondern du darfst dich auch einfach in der Yoga-Praxis entspannen. Es ist nicht noch ein Feld, in dem du glänzen musst oder in dem du nach Perfektion streben musst oder in dem du deine Identität aufbaust. Du bist kein besserer Mensch, nur weil du einen Handstand kannst. Punkt. Du bist kein schlechterer Mensch, nur weil du einen Handstand nicht kannst. Punkt. Das ist meine Einschätzung dazu. Wie immer erhebe ich hier keinen alleinigen Wahrheitsgehalt oder Wahrheitsanspruch. Aber das ist das, was ich aus meiner eigenen Yoga-Praxis euch mitteilen kann. Denn als ich meine Yoga-Reise gestartet habe vor fast 10 Jahren, weiß ich auch noch, dass ich meinen damaligen Lehrer gefragt habe, oh, ich würde gerne zu einer Level-2-Klasse von dir. Kann ich das überhaupt? Ja, und ich so dachte, was macht man bei Level 2? Ich weiß gar nicht, ob ich dafür gut genug bin. Und das sind so unsere typischen inneren Kritiker, die dann laut werden und sagen, pff, Level 2 sicher und was, wenn du dich blamierst? Was, wenn alle anderen wissen, was zu tun ist und du nicht? Ich weiß noch, in meiner ersten Yoga-Klasse, als dann die Sanskrit-Begriffe gesagt wurden, da war mein erster Impuls, die will ich alle lernen, ich will mich bloß nicht blamieren. Na, das war der Impuls, warum ich die Begriffe lernen wollte. Und das hat nichts damit zu tun, der eigentliche Sinn ist ja nicht, dass du die Asanas oder die Begriffe der Asanas lernst, um dich nicht zu blamieren. Überhaupt nicht. Ja, also nimm da so ein bisschen den Leistungsgedanken raus. Gib dir Zeit, die für dich richtige Klasse oder Klassen zu finden. Und natürlich kannst du jetzt trotzdem sagen, ey, ich möchte einen 6-wöchigen Kurs geben. Yoga für Anfängerinnen. Vollkommen in Ordnung. Ich sage überhaupt nicht, dass wir diese Begriffe gar nicht mehr verwenden sollten. Ich sage nur, wir sollten vielleicht noch etwas mehr Infos geben oder können vielleicht auch diese Begriffe mit anderen noch erweitern oder spicken, sodass das Ganze holistischer wird. Und nicht immer nur in Yoga Asana nur denken, nur weil wir ein Yoga-Studio sind und primär Yoga Asana lehren, können wir auch noch daran denken, dass wir auch noch andere Sachen mit inkludieren. Ja? In der Yoga-Praxis ist der Weg des Yoga achtgliedrig und nur ein Zweig davon ist Yoga Asana. So, ihr Lieben, das war mein Input für heute. Wer Lust und Laune hat, der schaut gerne auf raumwunderyoga.com vorbei, schaut euch die Angebote an, die wir haben, kommt gerne ins Studio, tretet gerne mit mir in den Kontakt und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Teilen der Folge, danke fürs in den Austausch gehen, habt einen wunderschönen restlichen Tag, von Herzen bis bald, eure Kathi.